Samstagsuni im Wintersemester 2012/2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft. Zweiter Vortrag, Dr. Milad Karimi zum Thema Islam, Liebeserklärung Gottes.
Haben Sie vielen Dank für diese allzu freundliche Vorstellung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich bin etwas aufgeregt, weil eine so große Anzahl von Ihnen habe ich nicht erwartet, obgleich ich weiß, dass ich viele Fans habe in Freiburg und daher mich auch hier durchaus beheimatet fühle. Nun zur Sache. Den Islam als Inbegriff der Liebeserklärung Gottes und mithin den Glauben als Liebesakt des Menschen zu verstehen, mag zunächst wie ein Skandalon erscheinen oder zumindest eine subtile Selbst- und Weltfremdheit des Vortragenden verraten, die Sie bestenfalls mit einem Lächeln begegnen werden. Doch Selbst- und Weltfremdheit werden einem auch immer dann attestiert, wenn die Liebe im Spiel ist. Insofern wäre er, also der Vortragende gerade, in guter Gesellschaft. Erstens zur Methode. Der Islam begreift sich als eine Offenbarungsreligion. Insofern ist eine jede Theologie, die sich verstehend dieser Religion annähern will, von der Frage getragen, wie diese Offenbarung zu verstehen ist. Was ist Offenbarung, islamisch gedacht? Bekanntlich ist der Koran diese Offenbarung. Aber damit ist noch nichts gesagt. Die Koran-Hermeneutik hat im Islam eine lange Tradition. Diese Tradition zu denken ist selbst Tradition und im gleichen Atemzug eben modern. Ist doch das Denken immer schon selbst tradiert. Neues zu denken ist vielleicht bestenfalls Erinnerung. Wolfgang Riem spricht pointiert, wenn er konstatiert, ich zitiere, Tradition kann immer nur meine Tradition sein. Ich muss bei mir erforschen, woher ich komme, aber das ist nicht lebenfüllend. Viel interessanter ist es herauszufinden, wohin ich gehe. Zitat Ende. Anders gewendet, die Verpflichtung vor der Tradition ist selbst Tradition. Was tradiert wird, ist Zugehörigkeit. Der Sinn der Zugehörigkeit erschöpft sich nicht bloß darin, dass eine fraglose Linie angenommen wird, an der der Denkgegenstand gebunden sei. Zur Koran-Hermeneutik gehört also immer schon Vertrautheit und Fremdheit. Aus dieser Verstricktheit heraus können sich dann Bedingungen in den Verstand erheben, unter denen sich das Koran-Verstehen ereignen kann. Zur paradoxen Natur der Tradition gehört nämlich auch, dass sie nicht abgeschlossen ist. Koran-Hermeneutik suggeriert Offenheit. Offenheit gegenüber des Koran und zugleich Offenheit gegenüber der Methode, wodurch der Koran in seinem Sinnzusammenhang ans Licht gebracht werden soll. Die Methode scheint zunächst ein Instrumentarium zu meinen, welches, um es in der Terminologie des deutschen Idealismus zu sagen, äußerlich, ja gleichsam wie ein Werkzeug den Koran zum Verstehen verhilft, das Koranverständnis eröffnet. Dies ist jedoch eben bloß der Schein. Die Methode erwächst vielmehr aus der Sache selbst. Die zu interpretierende Sache konstituiert die Methode gleichsam. Sie ist ihre eigene Möglichkeit. Der Koran, soll er verstanden werden, muss er aus sich selbst die Methode konstituieren, die ihm eigen ist. Das Ganze der Überlieferung fordert, dass das Überlieferte stets mit der jeweiligen Zeit verstanden wird. Versteht man den Koran überhaupt, dann immer anders. Der Koran differiert in sich, weil wir, die ihn vernehmen, stets zeitigen. Der Zeitabstand, also die historische Distanz, ist somit keine Kategorie, die überwunden werden muss, damit das eigentlich Gemeinte und Wahre zum Ausdruck komme, weil die Zeit von dem Wahren trennt und fernhält. Vielmehr ist gerade die Zeit und mithin die Vergänglichkeit eine affirmative und produktive Möglichkeit des Verstehens überhaupt. Die Geschichtlichkeit der eigenen Zeit zu begreifen, ermöglicht somit eine adäquate Haltung zum Koran als ein offenes Werk, ja, als das Ganze, als ein offenes, das sich stets fortschreibt. Wird der Versuch unternommen, den Koran als Einheit, ja, als das Ganze zu verstehen, so ist es unabdingbar, dass das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu erfahren. Dass dieser Vorgang keine bloße Zirkelbewegung ist, keinen methodologischen Formalismus bedeutet, sondern, ja, wenn wir es vornehm sagen, das ontologische Strukturmoment des Verstehens selbst darstellt, ist entscheidend. Ich entschuldige mich für diese methodische Vorüberlegung, weil ich sie auch selbst nicht so verstehe, aber ich dachte, aber dazu gehört sozusagen, dass man zumindest voranschickt, wohin die Reise gehen soll und wie vor allem. Zweitens, der Koran als das Wort Gottes. Die Frage, was der Koran ist, erweckt den Eindruck, als handele sich dabei um eine Scheinfrage. Denn wer weiß nicht, was der Koran ist? Denn das Verhältnis der Muslime zum Koran ist gleichsam in die Wiege gelegt. Islamisches Leben beginnt mit dem Koran, wird vom Koran getragen und endet bestenfalls mit der Besinnung auf denselben. Was der Koran ist, scheint dabei keine Frage zu sein. Wer fragt schon danach? Der Koran wird erlebt. Dieses alltägliche Erleben des Koran lässt aber nicht den Koran in seinem, um es mit meinem Lieblingswort zu sagen, ontologischen Status fragwürdig werden. Fragwürdig und mithin von entscheidender Bedeutung ist die Frage insofern, als die Frage nach dem Verständnis des Koran damit innigst verwoben ist. Ist der Koran zum Beispiel bloß das Produkt Mohammeds eigener Fantasie oder gar die Inliberation Gottes selbst, so wäre der Zugang zum Koran jeweils entschieden anders konzipiert. Was ist nun der Koran? Bereits seit den Anfängen der islamischen Geschichtsschreibung hat sich jedoch die Frage, was der Koran ist, das Forschen der Exegeten, aber auch das der Rechtsgelehrten und nicht zuletzt des einfachen Gläubigen in Atem gehalten. In gewisser Weise verstummte die Frage aber auch von da an, als sich eine Antwort in den Geistern einschlich, dass der Koran schlicht das Wort Gottes sei. Naheliegend ist dabei diese Einsicht deshalb, weil der Koran worthaft, also qua Logos, vermittelt ist. Der Koran sei das reine Wort Gottes, unübersetzbar, unwandelbar und unübertrefflich. Im Wesentlichen, wie ich finde, hat dieses Verständnis seine Plausibilität. Soll er doch nach dem koranischen Zeugnis selbst, nämlich die klare Botschaft Gottes, repräsentieren. Mit dieser Einsicht ist aber das Problem einfach nur verschoben. Geklärt ist damit nämlich gar nichts. Vielmehr, und darin liegt auch ein Aspekt dieser Problematik, verstummt die Frage, was ist eigentlich der Koran? Warum ausgerechnet Gott das Medium Wort gewählt habe, um sich mitzuteilen, ist nicht ohne weiteres selbstverständlich. Bedenkt man dabei, dass sich in der christlichen Theologie mehrheitlich die Idee durchgesetzt hat, Gott habe sich ad personam der Welt offenbart, so ließe sie schon fragen, warum dann der Ewige für den Islam bloß das Wort bevorzugt. Denn wie will man diesen Gedanken, diesen christlichen Gedanken noch übertreffen? Ich bitte Sie, Gott wird Mensch. Also da müssen wir Muslime sozusagen, auch wenn wir darauf reagieren, mit der einfachen Antwort, im Islam wird sich Gott wieder offenbaren, und zwar irgendwie hat er sein Wort offenbart, das ist das reine Wort Gottes, das überzeugt mich irgendwie nicht. Zumindest auch in einem interreligiösen Dialog nicht, denn Christen haben einfach eine bessere Karte in der Hand. Freuen Sie sich nicht zu früh. Man könnte dann fragen, ist es überhaupt eine adäquate Annahme, dass Gott spricht, dass er spreche? Welche theologische Implikation hat diese Einsicht, wenn zugleich der personale Charakter Gottes negiert wird? Warum spricht Gott dann ausgerechnet Arabisch? Weshalb sind dann im Koran Worte zu finden, die keineswegs einen arabischen Ursprung haben? Was heißt das überhaupt, dass der Koran das Wort Gottes sei? Ich begreife sowas nicht so leicht, obwohl es einfach sehr leicht klingt. Der Koran ist das Wort Gottes. Aber was habe ich eigentlich damit gesagt? Dann müsste man doch einfach folgerichtig fragen, was meine ich eigentlich, wenn ich Wort sage? Und dann sind Sie inmitten der Sprachphilosophie. Dann müssen Sie sozusagen ergründen, was Sie damit meinen, wenn Sie Wort sagen. Sie haben das Problem einfach verschoben. Also Sie wollten erklären, was der Koran ist. Jetzt müssen Sie erklären, was das Wort ist. Weiterhin kann man fragen, was bedeutet dann, dass Gott menschlich spricht? Wird der Koran unkritisch mit dem Wort, mit dem reinen Wort Gottes identifiziert, so, und das ist das Problem dieser Sache, so avanciert der Koran zu einem Abstraktum. Im Grunde genommen hat man nichts verstanden, obwohl man etwas erklärt hat. Und vor allem, es heißt ja nicht, das ist einfach das Wort Gottes, sondern das ist das reine Wort Gottes, unverfälscht und unverfälschbar. Nun, ein flüchtiger Blick in den Koran wird nicht wenige Fragen hervorrufen, was denn das reine Wort Gottes nun bedeutet, wenn der Koran keine monotone Ansprache Gottes wiedergibt. Der Koran kennt bekanntlich keine Fußnoten, aber durchaus wird im Koran adäquat zitiert. So kann man aus guten Gründen von einem dialogischen Charakter des Koran sprechen. Ist doch der Koran durch seinen, ja, polyphonen Charakter in seinem Duktus vielschichtig. Bei Lichte besehen ist der Koran nicht nur an mehreren Instanzen adressiert, sondern diese Adressaten kommen selbst zu Wort. Im Koran werden Christen angesprochen, Juden angesprochen, Muslime angesprochen, Atheisten angesprochen, Antitheisten angesprochen, der Teufel kommt zu Wort, er wird zitiert, historische Persönlichkeiten kommen zu Wort, Gott selbst spricht, direkt, indirekt, in unterschiedlicher Form. Sodass, wenn man es meinen würde auch, der Koran sei das reine Wort Gottes, das stimmt einfach inhaltlich nicht. Also man müsste sagen, das, was der Koran ihnen vermittelt, ist das, wie soll ich sagen, Gott spricht, also Gott sagt das, was schon mal gesagt wurde. Das ist mit Verlaub auch schon fast halb Plagiat, weil das ist ja nicht mehr Gott, sondern er sagt ja etwas anderes. Das ist ja alles aber nicht das reine Wort Gottes, sondern das Vermittelte. Gott sagt ihnen, was irgendwelche Atheisten sagen. Das ist schwerlich zu verstehen. Inmitten dieser intralingualen Verflechtungen, die den eigentümlichen Charakter des Koran unterstreichen, ist die eindimensionale Identifikation des Koran mit der Formel das Wort Gottes ist zumindest nicht unproblematisch. Drittens, von der Genese des Koran. Welche Geltung der Koran hat und mithin welcher Zugang zu demselben angemessen ist, lässt sich aus der Betrachtung seiner Genese erarbeiten. Die Genese des Koran hat bekanntlich eine eigentümliche Dramaturgie. Kein anderer als Rainer Maria Rilke beschreibt in einem im Sommer 1907 in Paris mit dem schönen Titel Mohammeds Berufung geschriebenen Gedicht die Dramaturgie des ersten Offenbarungsereignisses im Islam mit den Worten: Da aber, als in sein Versteck der hohe, sofort erkennbare der Engel trat, aufrecht der lautere und lichter Lore, da tat er allen Anspruch ab und bat, bleiben zu dürfen der von seinen Reisen innen verwirrte Kaufmann, der er war. Er hatte nie gelesen und nun gar ein solches Wort zu viel für einen Weisen, der Engel aber herrisch wies und wies ihm, was geschrieben stand auf seinem Blatte und gab nicht nach und wollte wieder, lies. Iqra. Da las er so, dass sich der Engel bog, und war schon einer, der gelesen hatte und konnte und gehorchte und vollzog. Diese Dramatik oder die Dramatik dieser Szene ist insofern für das islamische Bewusstsein von Bedeutung, als die Mitteilung Gottes diesen Menschen ergreift, von dem Rilke handelt. Sie berührt seine Sinne. Der Engel, der ihn herrisch zum Vortrag einlädt, der Ruf, der seine Berufung werden soll, lässt ihn bloß ein Fragment vernehmen. Ergriffen ist der Prophet von der Empfindsamkeit dieses Augenblicks, der ihn entschieden prägen soll. Zitternd lässt ihn der Engel zurück, und er, der Suchende, der Sinnende, hat nicht den Koran. Er hat bloß eine Erinnerung, eine sinnende, eine suchende Erinnerung. Er ist, möchte man ein Gleichnis prägen, der wandelnde, der lebende Koran. Die Erinnerung selbst, der den Namen Muhammad trägt. Einer, der sich in die Höhe des Berges begab, von der Erde abhob, in eine Berghöhle flüchtete, statt dem Licht der Vielheit, welche durch den Topos der Stadt repräsentiert ist, die Finsternis der Höhle bevorzugte, sich der Einsamkeit zwischen Himmel und Erde anvertraute, ja sich von allem Weltlichen entleerte, in seinem Versteck der Hohe, wie es Rilke nennt, um den Engel Gabriel, so die islamische Tradierung, zu empfangen. Gabriel überreichte ihm jedoch nicht den Koran als Buch. Vielmehr sollte er fortan für 23 Jahre in unregelmäßigen Abständen den Koran hören und das Gehörte zum Gehör bringen. Der Koran wird also nicht in einem Zug offenbart. Muhammad erhält auch keine Schriftzüge oder Tafel. Die später entstandene Koransammlung als Schrift ist und bleibt eine genuin menschliche Tat. Inwiefern hat also die Berufung Muhammads eine Bewandtnis für das Verständnis des Koran, könnte man fragen. Bezieht man sich bei der Koranhermeneutik allein auf die Schrift, so wird verkannt, dass dieselbe als Material der Untersuchung einen entschieden sekundären Charakter hat. Das erste Offenbarungsereignis ist weder ein einmaliges noch ein einzigartiges Erlebnis, das Muhammad erfuhr. Vielmehr soll Muhammad über zwei Jahrzehnte immer wieder und immer erneut durch die Koranmitteilung erschüttert werden. Muhammads Brust wird geweitet, wie sich der Koran ausdrückt, für die Offenbarung Gottes. Dabei erlangt er nicht nur Einsicht für die Prinzipien des Islam, vielmehr berührt ihn der Koran. Die religiösen Einsichten werden ihm sinnlich, eben ästhetisch erfahrbar. Der Koran geht ihm durch die Haut. Seine ersten Hörer, wie spätestens Navid Kermani mit seiner bahnbrechenden Studie Gottes Schön das ästhetische Erleben des Koran gezeigt hat, vernehmen den Koran, ja erleben ihn als eine akustische, atmosphärische und mithin ästhetische Erfahrung. Viertens, die Historizität des Koran. Als Textkorpus ist der Koran historisch entstanden, historisch tradiert, allmählich überliefert, in einer menschlichen Sprache verfasst. Etwa die mekkanischen Suren unterscheiden sich in ihrem Duktus und zuweilen auch in ihrem Inhalt gravierend von der medinendischen Suren. Dass nämlich der Koran erst durch Muhammad in einer bestimmten historischen Situation, in einem bestimmten Raum, in einer bestimmten Weise verkündet wurde, wird selbst von den Muslimen nicht in Abrede gestellt. Allein ein flüchtiger Blick wäre genügend, um zu konstatieren, dass der Koran selbst sich überwiegend zu bestimmten historischen Ereignissen, also irdischen Ereignissen, verhält und vor allem sich selbst historisch einordnet. Der Koran entsteht nicht im Vakuum. Insofern ist es nur legitim festzustellen, dass der Koran durch und durch historisch ist. Ja, einen genuin historischen Kern hat. Der Koran hat sich nicht in einem Akt der Unmittelbarkeit generiert. Im Gegenteil, der Koran ist in einem begrenzten Zeitraum entstanden, sodass nach jedem Offenbarungsereignis der Prophet den Koran in arabischer Sprache vortrug. Dieser Vortrag galt und gilt als die ursprüngliche Quelle der Offenbarung. Bereits zu Lebzeiten Muhammads gab es Personen, die den koranischen Vortrag im Gedächtnis bewahrten und darüber hinaus zahlreiche Verse auf direkte Anweisung des Propheten niederschrieben. Aufgezeichnet wurden die Teile des Koran vor allem auf Papyrus, Zetteln, Palmstengel und Knochen. Das Niedergeschriebene diente allerdings ausschließlich als Gedächtnisstütze. besaß doch die mündliche Überlieferung insofern den absoluten Vorrang, als die Mündlichkeit den wesentlichen Charakter des Koran selbst repräsentiert. So verwundert es nicht, dass nach dem Tode Mohammeds der Koran in der gegenwärtigen Form noch nicht existierte. Erst unter dem dritten Kalifen Uthman wurde der Versuch vollendet, eine Koranausgabe hervorzubringen, die mit dem Schriftbild des heute vorhandenen Koran fast identisch ist. Der bedeutende Unterschied besteht darin, dass in der frühen arabischen Schrift ausschließlich Konsonanten, Diphthonge und zum Teil auch die langen Vokale niedergeschrieben, aber die kurzen Vokale nicht notiert wurden. Mithin bildete das osmanische Textgerüst ein offenes Feld für unterschiedliche Vortragsarten und Deutungen. Aber nicht der osmanische Text, sondern die Kenntnis der Rezitation war für die entschiedene Deutung des Koran grundlegend. Somit entwickelten sich mit der Zeit auf der Grundlage des osmanischen Konsonantentextes sieben kanonische Vortragstraditionen. Soweit die bekannte Entstehungsgeschichte. Man kann in Details gehen, aber das wird hier langweilen. Die Frage ist, welche theologische Implikation diese Faktizität denn hat? Es handelt sich hierbei nämlich nicht um eine bloß linguistische Einsicht, wie sich die vorwiegend orale Tradierung einer Mitteilung zur Schriftlichkeit verwandelt hat. Denn erstens hat sich der Koran keineswegs zur Schriftlichkeit reduziert, wenn auch die koranischen Buchstaben und der Koran als Buch in der Volksfrömmigkeit verehrt werden. Und zweitens fordert die ästhetische Erfahrung des Koran notwendig eine ästhetische Theologie, die wiederum in ihrer Betrachtung die Schriftlichkeit des Koran mit einschließt. Auch eine Koranausgabe zu berühren, ist eine ästhetische Erfahrung. Den Koran im Kontext seiner eigenen Historizität zu betrachten, ist indessen in der islamischen Geistesgeschichte selbst seit jeher verankert. So ist der Koran erstens nicht von der Person des Propheten Mohammed und seinem Lebensvollzug zu abstrahieren und zweitens gibt es bereits zahlreiche Sammlungen, bekannt als Anlässe der Herabsendungen, die minutiös den irdischen, das heißt eben den historischen Anlass der jeweiligen Koranverse dokumentieren. Für eine adäquate Hermeneutik des Koran ist die Verschriftlichung desselben jedoch weit mehr als eine organische Entwicklung. Der Koran gilt fortan, ob historisch oder nicht, als Schrift, arabisch Kitab. Dieser Logozentrismus, möchte man sagen, verdeckt aber den eigentlichen Charakter des Koran. Zunächst ist daran zu erinnern, dass der Koran eben nicht primär als Schrift überliefert ist. Daher auch meine Überbetonung dessen, was eigentlich wie die Offenbarung überhaupt zustande gekommen ist. Denn wird man das nicht bedenken, dann hat man den Eindruck, wenn man vom Koran spricht, dass dies der Koran sei, also irgendwie ein Buch. Und dann fragt man sich, ja, wenn das die Offenbarung im Islam ist, dann könnte man sich doch mit dem Text auch historisch-kritisch auseinandersetzen. Dies kann man ja machen, das wird auch gemacht, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber Sie machen erstens Folgendes, Sie beziehen sich auf etwas, was sekundär ist. Und das ist, also darin liegt meine Kritik. Es ist so, als würden sich Theologen eher mit Sekundärliteratur nur befassen. Das ist löblich und wird auch oft gemacht, aber es wäre auch interessant, einfach mit der Primärquelle sich zu befassen. Also eine Theologie, die primär ist. Und wenn eine Theologie, islamische Theologie, sich primär setzen will, sich mit der Primärliteratur in einer Offenbarungsphilosophie beschäftigen will, dann hat sie sich damit zu befassen, wovon eigentlich die Offenbarung handelt. Und wenn die Offenbarung mündlich tradiert ist, und das ist ja nicht nur mündlich, sondern irgendwie ästhetisch, es entsteht eine Art, wie soll man sagen, Resonanzraum. Wenn Sie Muslime betrachten, wie es ihnen ergeht, wenn der Koran erklingt. Das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Also es ist, im Raum ist etwas. Es ist so, wenn Mike Tyson in den Raum kommt oder entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich Kafka sagen, dann ist man doch irgendwie doch bewegt. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich mich an meinen Text halte, dann mache ich auch keine Witze. Fünftens, der Koran als Offenbarwerden Gottes. Wird der Koran ausschließlich auf seinen historischen Charakter reduziert, so bleibt die eigentliche Essenz des Islam als eine Offenbarungsreligion verkannt. Die Historizität des Koran markiert nämlich den einen Aspekt desselben. Das Historische nämlich wird in dem Augenblick transzendiert, überwunden, indem der Offenbarungscharakter des Koran hervortritt. Selbst die so selbstverständlich gehaltene Textualität des Koran entschwindet. Familienähnlichkeit hat der Koran nämlich, wie mein Lehrer Bernhard Ude konstatiert, mit der Oper. Auch eine Oper ist nicht primär verständlich, wenn man sich allein dem Studium des Libretti begibt. Allein der Inszenierung eines Opernstücks beizuwohnen, lebendig, heißt, einen primären hermeneutischen Zugang zu demselben zu haben. Bedenkt man, dass die Oper die erhabenste und vielleicht die vollkommene Kunstform darstellt, die die Kultur des Abendlandes hervorgebracht hat, wo Text, Stimme, Melodie, Spiel, Rhythmus, Klang, Gesang, Poesie, Theatralik, Farben und Gerüche in einem Schlag auf der Bühne in Szene gesetzt werden, sodass der Zuschauer von Emotionen, von zarten Berührungen, von der Tragik, von der Gewalt und der Vernunft, von Liebe und Hass, aber auch von Unverständlichkeit, Vertrautheit und Fremdheit ergriffen wird. Gelungen ist die Inszenierung, wenn der Zuschauer seine je eigene Historizität. Gelungen ist die Inszenierung, wenn der Zuschauer seine je eigene Historizität, so muss man es betonen, seine eigene Zeitlichkeit, seine eigene Gegenwart vergisst. Ja, dass er sich selbst vergessen bleibt. Dass sie in diesem Augenblick nicht daran denken, ob sie Zahnpasta haben für morgen oder ob der Bus danach fährt und ob ihr Auto genug Fahrschein ist, auch immer. Also wenn sie einfach nicht mehr wissen, was für ein Kleid sie tragen, dass sie ihre eigene Historizität vollkommen vergessen, dass sie sich selbst vergessen bleiben. In diesem Augenblick könnte man sagen, dass die Inszenierung irgendwie gelungen ist. Aber sie sind nicht weg. Sie sind ja hier, sie sind in einem Raum, sie sind in einem Theaterraum. Also leiblich sind sie da, aber irgendwie sind sie weg. Das ist eine ganz eigentümliche Erfahrung, die, glaube ich, Sie alle irgendwie kennen. Also genau dieselbe Erfahrung habe ich immer, wenn ich in einem Fußballstadion bin und Bayern München ein Tor schießt. Natürlich nicht gegen Freiburg, weil ich jetzt habe ich auch meine letzten Fans verloren, aber egal. So ist auch der Koran, jetzt kommt meine Wendung, so ist auch der Koran kein Sammelsurium toter Buchstaben auf einem Papier. Vielmehr ist der Koran ein dynamisches Ereignis. Die zunächst an den Propheten Mohammed ergangene Offenbarung, welche sich allmählich zu einem literarisch einzigartigen Textkorpus, dem Koran, gebildet hat, ist die bewegende Mitte der Religion des Islam. Der Terminus Offenbarung soll zunächst nicht mehr heißen als das in den intendierte Offenbarwerden des Göttlichen. Bewegend ist der Koran als seine genuin ästhetische Erfahrung, begreift man ihn wesentlich im Sinne einer mündlichen Inszenierung. Der Sinn der Mitteilung zeigt sich in der Sinnlichkeit. Ja, die Sinnlichkeit generiert den Sinn. Das heißt, Sinn und Sinnlichkeit gewinnen im Akt des Rezitierens eine lebendige Einheit. Religiöse Rührung, getragen von der tiefen Einsicht in die Hingabe vor dem einen Gott, ergreift den gläubigen Muslimen beim nahezu musikalischen Vortrag des Koran derart, dass er seine je eigene Historizität, seine eigene Zeitlichkeit, seine eigene Gegenwart vergisst, ja, dass er sich selbst vergessen bleibt. Was ereignet sich aber, könnte man fragen, wenn der Koran zum Erklingen kommt? Es ist eine fundamentale Einsicht, dass im Zuge des Korangesangs, wenn ich das so sagen darf, sich die Gegenwart Gottes nicht durch den Koran, sondern in dem Akt selbst mitteilt. Was sich ereignet, unmittelbar und rein, ist die Gegenwart der Einheit und zugleich die Einheit der Gegenwart. Dies entzieht sich ihrer Natur nach a priori, jenseits jeglicher Erfahrung der Historizität. Es ist so, als wären sie bei dieser Inszenierung. Sechstens, der Koran als Gegenwart Gottes. Ich habe 7 Punkte, also gleich haben Sie. Es ist schön, dass einem beim Vorlesen auch irgendwie die Struktur der eigenen Arbeit klar wird. Der Koran als Gegenwart Gottes. Der Islam als Offenbarungsreligion ähnelt dem Christentum. Gilt doch Christus hier als die Selbstoffenbarung Gottes. Im Islam aber ist weder Gott Mensch, noch ist er Wort geworden. Denn während der Logos, der im Christentum in Christus als inkarniert erscheint, so ist er gemäß der Auffassung im Islam nicht im Koran inliberiert, derart, dass man sagen könnte, Gott ist Buch geworden. Und doch versteht sich der Islam als eine Offenbarungsreligion. Aber wie? Es wäre missverstanden zu glauben, dass Gott im Islam sein Wort offenbare, denn so müsste man annehmen, dass er von seinem Wort differiert. Gott offenbart sein Wort. Also es gibt einen Unterschied zwischen ihm und seinem Wort. Er differiert von seinem Wort. Es bestünde also ein Verhältnis zwischen Gott und seinem Wort. Qua Koran. Also es gibt doch einen Unterschied, könnte man ja fragen, zwischen Gott und dem Koran. Oder meinen die Muslime, der Koran wäre Gott? Das meint doch kein Muslim. Dann ist der Koran das Wort Gottes, welches er offenbart, also gibt es einen Unterschied und zugleich auch ein Verhältnis zwischen Gott und dem Koran. Wir hätten demnach Gott, also erstens Gott, zweitens sein Wort und drittens das Verhältnis derselben. Diese Logik ist zwar für meinen Freund Jürgasch, der ein christlicher Theologe ist, sehr verführerisch, er lächelt auch schon, weil er an Christentum denkt, weil sie zunächst plausibel auch erscheint, aber sie entspricht nicht der genuin islamischen Auffassung. Im Grunde genommen, da gibt es eine ziemlich hübsche Angelegenheit, weil wenn Sie so denken, dann denken Sie sehr schön trinitarisch, also bewegend trinitarisch, weil Sie einfach drei Sachen benennen müssen, die auch notwendig sind für die Sache. Aber nur wenn. Gott offenbart, so denke ich, mit dem Koran nicht sein Wort, es gibt auch kein Verhältnis in dieser Weise, sondern Gott offenbart mit dem Koran seine eigene Gegenwart. Der Koran ist seine Gegenwart. Somit wird der Koran nicht als Text und mit ihm als eine alte Schrift, die im 7. Jahrhundert nach Christus entstanden ist, begriffen. Vielmehr gilt der Koran als ein ästhetisches Ereignis. Der Koran ereignet sich im Akt der Rezitation. Durch die Rezitation gewinnt der Koran als Koran an Realität. Der Koran wird überhaupt Koran, wenn der Koran vorgetragen wird. Also die Gegenwart Gottes generiert sich gerade in dem Augenblick, in dem der Koran vorgetragen wird. Weder davor noch danach ist der Koran da, könnte man sagen. Also der Koran ist nicht einfach materiell wie eine Sache da und dann, ich kann den Koran küssen und lieben und ehren und sagen, das ist das Buch, das ist die Offenbarung Gottes. Dem Vermögen nach, könnte man sagen, ist dieses schon. Weil allein dieses könnte ich allein zum Erklingen bringen. Das heißt, wir haben schon so etwas wie ein Material, was da ist, aber das muss erst einmal zum Leben erweckt werden. Allein in diesem Akt wird die Gegenwart Gottes sinnlich wahrnehmbar. Anders gewendet, erst innerhalb einer sinnlichen und sinnhaften Atmosphäre, die Kraft der Rezitation entsteht, ereignet sich die Offenbarung Gottes. Diese Eigenschaft, die Offenbarung Gottes zu sein, bestimmt wesentlich den Zugang zum Koran. Gilt er denn als ein bloß historisches Dokument und ausschließlich als ein historisches Dokument, von dem eine bestimmte Anzahl von Menschen glauben, dass es durch einen illiteraten Araber aus dem 7. Jahrhundert, der sich zudem noch als der Gesandte Gottes vorgestellt hat, überliefert ist, dann ist die hermeneutische Situation fundamental anders als der affirmative Zugang zum Koran als die Offenbarung Gottes, wodurch stets die Gegenwart sich ereignet. Beide Momente, Historizität und Ahistorizität, sind konstitutiv für das Verständnis des Koran als Offenbarung. Auch daran kann man an christliche Positionen denken, denn Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und Sie können dort so sagen, wenn man die prominente These nimmt, ja keine von beiden Seiten minimieren. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Nicht ganz, also bei ganz Mensch ist eine kleine Fußnote, muss man machen, aber das sind Details. Aber die sind natürlich wichtig, könnte man sagen. Mit Gadamer kann man sagen, in diesem Zwischen ist der wahre Ort der Hermeneutik. In diesem Zwischen Historizität und Ahistorizität. Das historische Moment des Koran ist insofern konstitutiv, als der Sinn einer Offenbarung eben darin besteht, in die Geschichte hinein zu fließen. Dieser Fluss ist jedoch selbst ein geschichtlicher Akt. Wird der Koran aber allein als ein historischer Bericht verstanden, dann entschwindet die Seele der Offenbarung. Was bleibt, ist noch nicht einmal der Körper, sondern nur noch der Leichnam. Sich nicht in dieser Trauerfeier zu verlieren, wenn auch zuweilen der Leichenschmaus köstlich ist, heißt eben, die Herausforderung anzunehmen, eine islamische ästhetische Theologie zu entwerfen, die gerade die einer jeden Offenbarung innewohnende Verstricktheit von historisch und nicht historisch denkerisch leisten kann. Weit mehr über eine deskriptive Erläuterung der ästhetischen Dimension des Koran liegt die Einsicht nahe, dass der Koran in theologischer Hinsicht die Herrlichkeit Gottes repräsentiert. Offenbarung handelt also von einem ästhetischen Erleben der Schönheit Gottes. Eröffnet wird die Brust des Menschen für Gott im Akt der Rezitation des Koran. Die Beziehung des Menschen zu Gott, ja zu seinem Gott, wird mit dem Koran der Gestalt generiert, dass der Mensch von seinem Gott überwältigt ist. Nicht der Verstand oder gar die Moralität binden Muslime zu ihrem Gott, obgleich diese und andere Kategorien sehr wohl von höchster Bedeutsamkeit für die Religiosität der Muslime sind. Vielmehr erobert der Herr aller Welten das Herz des Menschen mit seiner Herrlichkeit. Der Koran fungiert somit nicht als Mittel zu einem oder zu mehreren Zwecken, sondern er ist die Offenbarung Gottes als dieses Ereignis der Schönheit. Selbstverständlich verharren die Muslime ja nicht bei dieser Entzückung. Aber der Boden, von dem her die religiösen Prinzipien erwachsen, müssen sich erst aus dem Bewusstsein der Ästhetik ergründen. So ließe sich eine islamische Ethik erst aus dem Geiste der Schönheit gebären. Der Gott, der die Menschen derart berührt, offenbart seine Gegenwart nicht primär als der Meister, Lehrer und Erlöser, vielmehr tritt der Gott im Islam auf als der Liebende, der Schöne, der Berührende. Dies ist nämlich der Ausdruck seiner Offenbarung, Doppelpunkt der Koran. In seiner ewigen Liebe, zerbrechlich und zart, weiß Gott nämlich zu fragen, ich zitiere aus dem Koran, bin ich nicht euer Herr? Zitat Ende. Wer nämlich den Koran erkennt und selbst sich als Muslim begreift, der erkennt Gott. Denn die vom Koran Berührten begegnen, genauer finden sich vor in der Gegenwart Gottes, indem sie ihn, ja seine Herrlichkeit, gleichsam erleben. Im gleichen Atemzug begegnen sie aber auch Mohammed. Mohammed wird insofern begegnet, das heißt seine Gegenwart erlebt, als die Rezitation des Koran in Wahrheit zugleich die exakte Wiederholung seines Erlebnisses ist, als würde man wieder diese Offenbarungssituation nochmal neu spielen, neu inszenieren, neu miterleben. Man zittert mit ihm. Der Rezitator wiederholt den Akt jener an Muhammad ergangenen Offenbarungen und den durch Muhammad mitgeteilten Vortrag. Die Rezitation wiederholt also immerfort und immer erneut die Offenbarung Muhammads. Das rezitative Element des ästhetisch vermittelten Koran lässt sich also als Akt der Vergegenwärtigung Gottes und seines Gesandten begreifen. Jedoch gewinnt diese, nennen wir sie Theodramatik, ihren Höhepunkt erst dadurch, wenn sich dem Koran Hingebenden seine eigene Gegenwart gewahr wird. Denn es sind eben Muslime, ja Menschen selbst, die mit der Rezitation des Koran die Schönheit Gottes zum Erklingen bringen und dieselbe vernehmen. Der Koran wird ja im Modus seines ästhetischen Offenbarungscharakters erfahren, lässt Gott Muhammad und die Menschen im Schönen vereinen. Die Frage nach dem Subjekt des Koran kann demnach wie folgt differenziert werden. Gott ist das Logische, Muhammad das Tradierte und die Muslime die zeitlichen Subjekte des Korans. Die ästhetische Hermeneutik lässt den Koran in dieser Verflechtung begreifbar machen. Warum also Gott schön sei, fordert notwendig eine Offenbarung, die den Koran in seinem Wesen als ein ästhetisches und mithin als ein offenes Kunstwerk zu verstehen versucht. Dieses Verstehen ist gerade in seiner ästhetischen Verfasstheit immer schon ein Vorgriff der Vollkommenheit, wie Gadamer sagt, als eine Grundvoraussetzung, die insofern der Koran erfüllen muss, als er dabei seine Botschaft in Gänze kommuniziert. Der eine Gott, der sich mit dem Koran mitteilt, bewegt und ist bewegend. Denn der Beweggrund, Movens der Offenbarung im Islam, ja des Glaubens überhaupt, ist die Liebe. So ist aus dem Koran zu hören, ich zitiere, 5,54, er liebt sie und sie lieben ihn. Die Offenbarung kann demnach als die Liebeserklärung Gottes an die Menschen begriffen werden. Die sanfte Zuwendung des Herrn aller Welten hat im Islam in der Gestalt des Koran einen poetischen Charakter. Ist doch die Poesie die vollkommene Form, wodurch die Liebe in ihrer ganzen Unzulänglichkeit Ausdruck findet. Gott verhält sich zum Menschen, aus islamischer Sicht könnte man sagen, in und aus Liebe. Das dem Menschen geschenkte Leben ist selbst ein Akt derselben. Indessen wird Gott im Islam nicht als einen dunklen Unbekannten begriffen, ein Willkürgott, der bloß Inbegriff der Transzendenz sei als das schlechthin Andere. Vielmehr ist Gott zugleich auch das Nicht-Andere, also wie Nikolaus von Kyus sagen würde, das Non-Aliot, dessen Gegenwart die Muslime ästhetisch berührt. Gott macht was mit mir in diesem Augenblick. Ist er uns doch näher, koranisch gesagt, als unsere Halsschlagader. Siebtens, der Glaube als Liebesakt. Wer glaubt, der affirmiert. Ja, der hält für wahr, was ihm zuvor geoffenbart worden ist. Zunächst widerfährt einem der Glaube und sodann verhält man sich zu diesem Widerfahrnis. Demnach liegt es in der Natur des Glaubens, dass er reaktiv fungiert. Der Glaube kommt immer zu spät. Erst muss die Offenbarung, erst muss seine Zuwendung, dann verhalte ich mich zu seiner Zuwendung. Das ist der Sinn einer Offenbarungsreligion. Und das ist auch im Koran 5,54 ja genau in dieser Reihenfolge auch dargelegt. Er liebt sie und sie erwidern seine Liebe. Demnach liegt es genau fungiert. Zunächst wird der Mensch durch die Offenbarung Gottes affiziert, sodass er dem gegenüber keine Wahl hat. Denn der Mensch verfällt dem Glauben. Er ist ihm ausgesetzt, ohne etwas dafür zu können. Ja, was ihm zustößt, kann nicht als Folge seiner eigenen Handlungen angesehen werden. Darin ist der Glaube insbesondere mit der Liebe verwandt. Der Glaubensakt schafft derart eine Einheit zwischen Mensch und Gott, dass dabei der Unterschied beider aufgehoben wird. Damit lässt sich der Glaubensakt als eine eigentümliche Bewegung beschreiben, die als ein Unterscheiden zweier, die doch füreinander schlechthin nicht unterschieden sind, wie Hegel sagt, Realität findet. Und dies ist die Liebe. Ich wiederhole, ein Unterscheiden zweier, die doch füreinander schlechthin nicht unterschieden sind. Der Glaubensakt ist zugleich der Akt der Liebe als der Bund zwischen Mensch und Gott. So spricht Gott im Koran, wie schon erwähnt, er liebt sie und sie lieben ihn. Weder die Liebe noch der Glaube sind das Ergebnis eines wie auch immer geachteten Kalküls. Wir entscheiden uns nicht für diesen oder jenen Glauben, für diesen oder jenen Menschen. Vielmehr widerfährt uns der Glaube, die Liebe. Gott, darin liegt ein Wesensmerkmal der islamischen Offenbarung qua Koran, erobert das Herz des Menschen. Denn der Koran ist ein ästhetisches Ereignis, wie schon dargelegt. Demnach ereignet sich die Offenbarung in einem ästhetischen Akt. Und jetzt sehen Sie, warum ich das so immer betont habe als Vorgriff, um genau diesen Satz erklären zu können. Wenn ich den Satz nicht verloren hätte. Denn der Koran ist ein ästhetisches Ereignis. Demnach ereignet sich die Offenbarung in einem ästhetischen Akt. Ja, Gottes Gegenwart wird mit dem Koran sinnlich vermittelt. Gott weitet die Brust, wie sich der Koran ausdrückt. So ist der Glaube mehr als nur der Liebe ähnlich. Denn sofern Liebe ist, so Hegel weiter, so ist der Anfang und alle Handlung nur Bestätigung ihrer. Sie kennt nämlich keine Rationalität und mithin keine freie Wahl. Und doch scheint sie eine eigentümliche Grammatik zu haben. Ist die Liebe die Quelle aller Bewegung und Pulsation, dann allein als jener Widerspruch, so könnte man mit Hegel sagen, der uns trägt, gerade weil wir nicht über sie verfügen. Denn wer möchte behaupten, er verfügt über seine Liebe oder gar über seinen Glauben? Wir verfügen nicht über unsere Liebe, wir verfügen nicht über unseren Glauben, wir verfügen nicht über den Gott. Wenn es auch rationale Gründe für den Glauben oder für die Liebe geben kann, so kann es keinesfalls rational einsehbar sein, warum man überhaupt liebt, diesen liebt, dies glaubt oder nicht. Denn sonst wäre auch der Sinn einer Offenbarungsreligion hinfällig. Wird mir dem Koran die Gegenwart Gottes offenbart, so ist diese Offenbarung nicht greifbar. Der Koran wird nämlich nicht derart vernommen, dass er sich vergegenständlicht, sodass man ihn haben, ja über ihn verfügen könnte. Der Koran ist auch kein Eigentum der Muslime, meine Damen und Herren. Der Mensch kann sich nicht in den Glauben versetzen, sondern der Glaube überfällt ihn. Kurz, wer liebt, wer glaubt, der muss verrückt sein, ja entsinnt und im wahrsten Sinne des Wortes berauscht. Denn die Sehnsucht, die aus der Liebe atmet, gleicht, wie bereits Platon unnachahmlich im Dialog Symposion beschreibt, jenem Rausch, der unbändig nach Erfüllung trachtet. So überrascht es nicht, wenn Nesami in seinem unübertrefflichen Liebesepos Laila und Majnun das Ereignis der Liebe als Rauschzustand mit den Worten beschreibt, ich zitiere, ein Schenker war gekommen und er hat bis zum Rand ihre Becher gefüllt. So haben sie getrunken, was eingeschenkt war. Sie sind Kinder gewesen und sie haben den Trunk nicht gekannt. Was Wunder, er hatte sie berauscht. Und schwer ist der Rausch vom ersten Wein. Zitat Ende. Damit zeigt sich das erste Moment des Glaubens als Inbegriff der Unfreiheit. Gott ist also das logische Subjekt, ja das tätige Subjekt des Glaubens. Denn allein er wählt aus, wem seine Offenbarung widerfahren soll. Gäbe es auch einen Gott der Liebe, dann würde er genau dieselbe Arbeit machen. Haben wir nun mit dem Islam, also mit einer Religion zu tun, die sich durch die Unfreiheit kennzeichnet, weil der Glaube sozusagen so dargelegt wurde? Ich denke, keineswegs. Wir können uns an den bedeutenden islamischen Gelehrten, zum Beispiel, ich könnte sehr viele andere Beispiele erwähnen, aber einen, der ziemlich bekannt ist, nämlich Abu Hanifa, erinnern, der zeigt, dass der Glaube nicht verhandelbar ist. Genauer nicht fremdbestimmt ist. Der Glaube lässt sich nicht, nämlich durch den anderen bestimmen oder gar überprüfen. Nicht der andere spricht einem den Glauben ab und zu. Der Glaube obliegt allein dem Subjekt des Glaubens, dem Menschen selbst. Ja, der Glaube ist mithin ein Akt der Freiheit. Da nämlich auf der einen Seite der Glaube frei von allem anderen tun ist und auf der anderen Seite der Vollzug des Glaubens, ja der Glaubensakt, denken Sie an Liebesakt, die je eigene bewusste und freie Tätigkeit des Menschen darstellt und auch je meinig ist, also das gehört mir, das ist meine Tätigkeit, je meine eigene, mein Glauben, meine Beziehung zu meinem Gott, meine Liebe. Anders formuliert, wer glaubt, handelt frei. Der Glaubensakt erfolgt nicht mit blinder und bewusstloser Notwendigkeit, weil der Glaubensgegenstand ebenso sehr abgelehnt, ja geleugnet werden kann. Man muss nicht glauben. Die Offenbarung mag überwältigend sein, aber es liegt doch in der Entscheidungsfreiheit des Menschen, wie er sich zu derselben verhält. Obgleich Gott durch die Offenbarung seiner Gegenwart, wie Muhammad al-Ghazali schreibt, die Glanzlichter seines Antlitz enthüllt, sodass das Herz des Menschen entflammt ist vom Feuer seiner Liebe. Zitat Ende. Was sich offenbart, entzieht sich aber zugleich. Das Offenbarungsereignis ist demnach im gleichen Atemzug, um es auch mit den Worten von Heidegger in Freiburg zu sagen, Enteignis. Das heißt, dass sich die Gegenwart in dem Augenblick entzieht, in dem sie sich offenbart. Das liegt irgendwie in der Natur der Gegenwart. Wenn sich also der Mensch zu dieser Offenbarung affirmativ, bejahend, glaubend verhält, so wird er von derselben Struktur bewegt. Denn der Glaube ist ebenso sehr nicht greifbar. Weder können also der Glaube noch die Offenbarung ein einmaliges Ereignis sein. Wie die Struktur der Liebe vorgibt, so erobert Gott in jedem Augenblick mit seiner Offenbarung das Herz des Menschen. Wie sich auch der Mensch in jedem Augenblick erneut mit seinem Glauben zu Gott und seiner Offenbarung verhält. Der Mensch ist somit in seinem Glauben bestimmt, insofern er sich als Muslim oder Muslima begreift, durch Freiheit und Unfreiheit zugleich. Gottes Erkenntnis lässt sich also als Einsicht in die Notwendigkeit seiner Offenbarung reformulieren. Denn er verhält sich zu der ihm, ja in ihm offengelegte Wahrheit frei, indem er dieselbe zu erkennen sich bemüht. Der Glaube und die Offenbarung sind somit keinesfalls abgeschlossen. Vielmehr sind sie diese Tätigkeit selbst, die Liebe. Ich danke Ihnen.